DW Menschen und Märkte.
In Europa liegen 1.800 Milliarden Euro auf Eis. Geld, das dringend benötigt wird. Das ist unser Thema bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Gestern Nachmittag ist es in Brüssel zu einem Eklat gekommen, der das Zeug hat, die Europäische Union in eine tiefe Krise zu stürzen. Ungarn und Polen haben ihre Drohung wahrgemacht und ihr Veto eingelegt gegen den EU-Haushalt für die kommenden Jahre und damit auch gegen das Corona-Hilfspaket. Damit sind jetzt 1,8 Billionen Euro blockiert. Und warum das Ganze? Weil es Streit gibt über das, was einen Rechtsstaat ausmacht. Holger Beckmann.
Der Widerstand der beiden osteuropäischen Länder hatte sich bereits seit Tagen abgezeichnet. Es geht ihnen um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, der in Zukunft für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten soll. Danach müssen rechtsstaatliche Mindeststandards etwa bei Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz oder der Forschung eingehalten werden, als Bedingung, um überhaupt Geld aus EU-Töpfen zu bekommen. Ungarn und Polen, denen schon seit Jahren vorgeworfen wird, ihren Rechtsstaat auszuhebeln, sind damit nicht einverstanden. Ein EU-Diplomat sagte, man sei jetzt wieder im Krisenmodus. Dabei hatten EU-Parlament und Mitgliedstaaten sich gerade grundsätzlich auf den künftigen EU-Haushaltsrahmen verständigt und das Gesamtpaket aus dem eigentlichen Budget, dem Corona-Fonds und eben dem verbindlichen Rechtsstaatsmechanismus. Für die deutsche Ratspräsidentschaft war es der EU-Botschafter Michael Klaus, der sich in Brüssel damit sehr zufrieden gezeigt hatte.
Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Kompromiss gefunden, der einerseits einmal das Ergebnis des Europäischen Rates vom Juli umsetzt und andererseits eben, wie vom Europäischen Parlament gewünscht, viele wichtige Programme finanziell deutlich besser ausstattet.
Doch nun könnte dieser mühsam ausgehandelte Kompromiss tatsächlich wieder ausgehebelt werden. Für Katharina Barley, SPD-Europaparlamentarierin und Vizepräsidentin des Europaparlaments, keine wirkliche Überraschung.
Jetzt rächt sich, dass die Regierungen in Polen und Ungarn so lange mit Samthandschuhen angefasst worden sind. Sowohl von der Kommission als auch vom Rat, vor allem aber auch von der konservativen Parteienfamilie, wo die Fidesz von Viktor Orban immer noch Mitglied ist.
Wie es weitergeht, ist völlig offen. Aber Tatsache ist, dass die Staats- und Regierungschefs der EU sich wieder damit befassen werden und im schlimmsten Fall von vorne anfangen müssen. Das EU-Parlament hat Nachverhandlungen allerdings ausgeschlossen. Und mehrere west- und nordeuropäische EU-Staaten sind ebenfalls nicht bereit, Ungarn und Polen beim Thema Rechtsstaat entgegenzukommen. Es liegen sich also alle über Kreuz. Währenddessen wartet man in Italien, Spanien oder Frankreich dringend auf das erste Geld aus dem Corona-Fonds, denn der Wirtschaftsabsturz in beiden Ländern ist massiv. Eine durch und durch verfahrene Situation, heißt es. Am Donnerstag schalten sich die Regierungschefs per Videokonferenz zusammen. Eigentlich wollten sie dann vor allem über die Corona-Situation mit Blick auf das Gesundheitswesen sprechen. Damit allein wird es jetzt nicht mehr getan sein.
Im Sommer hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Union auf einem Sondergipfel auf das gewaltige Finanzpaket samt Corona-Hilfen geeinigt. Anschließend setzte das Europaparlament in Brüssel noch zahlreiche Änderungen durch, was die Verwendung der Mittel angeht. Doch jetzt, nach monatelanger Arbeit, kann das Geld nicht fließen. Entsprechend sauer ist man in Brüssel. Stefan Überbach.
Aus dem Europaparlament kommt scharfe Kritik an der Blockadehaltung in Ungarn und Polen. Der Fraktionschef der christdemokratischen EVP-Fraktion Manfred Weber sagte, es gehe in der Frage der Rechtsstaatlichkeit nicht um einzelne Länder oder um Ost gegen West. Wer sich an die Grundwerte halte, habe nichts zu befürchten. Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski müssten jetzt Millionen von Beschäftigten, Unternehmern, Forschern, Bauern und Studenten, die auf Unterstützung warteten, erklären, warum das Geld nicht fließen könne. Die SPD nennt das Veto aus Warschau und Budapest entlarvend. Bei der FDP heißt es, dass die beiden größten Nettoempfänger das Finanzpaket blockierten, weil sie sich nicht an die Regeln zur Rechtsstaatlichkeit halten wollten, sei grotesk. Viktor Orban gehe es nicht um Europa oder Ungarn, sondern um seine korrupten Freunde. Die Grünen werfen den Regierungschefs von Ungarn und Polen vor, mitten im harten Kampf gegen das Coronavirus nicht an ihre Bürger zu denken, sondern nur an die eigene Macht. Die gesamte EU werde für ein gescheitertes autokratisches System in Geiselhaft genommen.
Am Donnerstagabend werden die Staats- und Regierungschefs der EU per Videoschalte nach einer Lösung für die verfahrene Situation suchen. Peter Becker arbeitet bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik zu europäischen Haushaltsfragen. Ich habe ihn gefragt, wie ein Kompromiss aussehen könnte.
Der Rechtsstaatsmechanismus ist verabschiedet worden und wird in Kraft treten. Das heißt, es kann nur ein Kompromiss sein, der diesen Mechanismus nicht mehr selbst in Frage stellt. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass es sowas wie ein Gentleman Agreements gibt, dass man die Polen und die Ungarn, dass man ihnen zugesteht, wenn ihr Probleme habt oder wenn es darauf hinausläuft, dass wir diesen Mechanismus aktivieren und ihr große Probleme habt, dann garantieren wir euch, dass wir nochmal darüber reden, sodass man ihnen in diese Richtung ein Angebot macht. Wenn das den Ungarn und den Polen nicht ausreicht, dann könnte man sich nur vorstellen, gut, wir reden nicht nur drüber, sondern wir verschieben die Abstimmung über die Auslösung des Mechanismus um x Monate oder x Wochen. Die Frage ist, wird das den Ungarn und den Polen genügen, wenn man ihnen sozusagen einen kleinen Finger reicht?
Wie groß ist denn der Druck für eine Einigung? Immerhin geht es ja auch darum, dass 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen derzeit nicht ausgezahlt werden können, wenn keine Einigung besteht.
Also der Druck ist auf allen Seiten sehr groß. Und deswegen hat man ja noch bis letzte Woche in Brüssel überall hören können und in den Zeitungen lesen können, Viktor Orban blufft. Die Polen blöffen. Das ist nicht ernst zu nehmen, weil sie, die Ungarn und die Polen, eben auch zu den großen Nutznießern dieser großen Hilfspakete zählen. Natürlich ist es so, dass die Ungarn und die Polen ein großes Interesse haben, dass diese Gelder aus Brüssel auch in ihr Land fließen. Die Polen sind die größten Nutznießer von europäischen Fördergeldern in allen Bereichen. Und wenn es da sozusagen zu einem Einbruch kommt im nächsten und im übernächsten Jahr, dann ist das für die derzeitige Regierung bestimmt auch nicht sehr, sehr gut und für die Bevölkerung schon gar nicht. Das heißt, der Druck ist nicht nur bei den Südeuropäern, die auf diese Hilfsgelder aus Brüssel warten, sondern der liegt auch bei den Ländern, die jetzt dagegen gestimmt haben.
Sie haben es selbst angesprochen, Polen ist der größte Nettoempfänger, auch Ungarn ist ein Nettoempfänger, also beide halten mehr Geld aus der EU, als sie einzahlen. Trotzdem blockieren sie. Was sagt uns das über die Bedeutung dieses Themas für die beiden Länder?
Ich glaube, diese Frage der Rechtsstaatskonditionalität ist ein Thema, was in Warschau und Budapest als Eingriff in die nationale Souveränität verstanden wird, zumindest bei den jetzt herrschenden Regierungen, bei der Peace-Partei und bei der Fidesz in Budapest. Das heißt, diese Parteien teilen nicht die politischen, vielleicht die multikulturellen Einstellungen, die vor allen Dingen aus Westeuropa nach Osteuropa überschwappen. Also ob das gleichgeschlechtlichen Ehen sind, ob das die Gleichstellung von Mann und Frau ist, das ist das eine. Das heißt, es ist eine Frage von nationaler Souveränität, auch vielleicht von nationaler Identität, die da eine Rolle spielt. Und das zweite ist dann eben, und das ist vor allen Dingen in Ungarn ein wichtiger Fall, dass es da natürlich auch um Korruption, um die Fehlverwendung von europäischen Fördergeldern geht, um falsch ausgezahlte Gelder, falsch verwendete Gelder. Das heißt, das ist so eine Melange aus diesen Identitätsfragen und machtpolitischen Fragen, wie man mit europäischen Geldern auch innenpolitische Wählerklientele bedienen kann.
Für wie wahrscheinlich halten Sie denn, dass die EU als Lektion aus dieser aktuellen Geschichte sagt, wir müssen irgendwie dahin kommen, dass so wichtige Sachen wie das Budget für die nächsten Jahre nicht an Vetos scheitern kann, also dass man das nicht einstimmig verabschiedet?
Die Möglichkeit ist rechtlich grundsätzlich vorgesehen, aber man kann über sozusagen den Übergang von dieser einstimmigen Beschlussfassung zu einer Mehrheitsbeschlussfassung nur einstimmig verabschieden. Das ist der rechtliche Blick auf diese Frage. Politisch würde ich sagen, da der europäische Haushalt zu mehr als 70% immer noch aus Beiträgen aus den Mitgliedstaaten, aus dem Steueraufkommen in den Mitgliedstaaten finanziert wird, gibt es in absehbarer Zeit, also in den nächsten 20 Jahren, wird es keinen Weg dazu geben, dass man diesen mehrjährigen Finanzrahmen, diesen Mehrjahreshaushalt mit Mehrheit abstimmt.
Es geht ja bei dem Streit um die Rechtsstaatlichkeit und die Kriterien dafür um was ganz Grundsätzliches, ums Eingemachte sozusagen. Ist zu erwarten, dass man im Zuge eines Kompromisses, der noch zu finden ist, von EU-Seite sagt, in der Zukunft, wenn es wieder so Konflikte gibt, gucken wir nicht so genau hin, um diesen Stress zu vermeiden?
Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich glaube, da wir diesen Mechanismus nun bekommen werden, mit Zeitverzug, wie auch immer, aber er ist da. Und ich kann mir vorstellen, dass die Europäische Kommission und auch das Europäische Parlament diesen Mechanismus in den nächsten Jahren ausprobieren, nutzen werden. Die Frage wird also nicht sein, wird man da ein Auge zudrücken, sondern die Frage wird sein, wie man aus dieser eskalierenden Konfliktsituation zwischen der europäischen Ebene und einigen Mitgliedstaaten, vor allen Dingen in Mittelosteuropa, herauskommt und irgendwo zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Das ist nicht ein Aufweichen von Rechtsstaatsgrundsätzen, sondern es ist eigentlich eher die Frage, wie man nationale Vorbehalte, für die Viktor Orban in Ungarn ja auch eine Zweidrittelmehrheit bekommen hat bei den letzten Parlamentswahlen. Das muss man immer wieder im Hinterkopf haben. Und auch die Peace-Partei in Polen ist ja mit Mehrheit gewählt worden. Das heißt, es gibt dort eine Stimmung, die diese Parteien aufgreifen, wie man sozusagen diese verschiedenen Sichtweisen auf Rechtsstaatlichkeit, auf politische Probleme, auf nationale Souveränität und nationale Identität, wie man dort eine Brücke bilden kann. Und nur wenn beide Seiten aufeinander zugehen, kann es zu einem Konsens und einem Kompromiss kommen, zu einer Einigung. Derzeit läuft es eigentlich eher in die umgekehrte Richtung. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen bereitet.
Peter Becker war das, Experte für den EU-Haushalt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wir haben es ja gerade im Gespräch gehört. Die Tatsache, dass sich ein Land wie Polen durch sein Veto Geld blockiert, das es gerade selbst dringend braucht, zeigt, wie wichtig der dortigen rechtskonservativen Regierung die Thematik ist. Für sie geht es um mehr als nur um Geld. Es geht um die staatliche Souveränität. Doch das Land ist in dieser Frage tief gespalten, berichtet unser Korrespondent Jan Palukat aus Warschau.
In Polen hat die Blockade des EU-Haushalts und der Corona-Wiederaufbauhilfen, zu deren größten Nutznießern Polen selbst gehört hätte, je nach politischer Couleur zu Genugtuung oder Entsetzen geführt. Die Regierungsspitze hatte dabei offenbar auch unter dem Druck der Scharfmacher in den eigenen Reihen gestanden. Justizminister Ziobro, der zu dieser Fraktion gerechnet wird und einem kleineren Peace-Partner vorsitzt, hatte noch im Vorfeld der Brüsseler Abstimmung in einer Pressekonferenz die Parole »Veto oder Tod« ausgeben lassen. Und mit einem Bruch des Regierungsbündnisses gedroht, sollte es kein polnisches Veto gegen den EU-Haushalt geben. Sollte das angenommen werden, würde es zu einer politischen, kulturellen und im Endeffekt auch wirtschaftlichen Kolonialisierung, insbesondere der kleineren EU-Staaten, durch die führenden Länder mit der Zentrale in Brüssel kommen. Nach Lesart der Warschauer Regierung handelt es sich beim vereinbarten Rechtsstaatsmechanismus um ein Instrument politischer Willkür, mit dem Länder bei Bedarf erpresst werden können. Rechtsstaatlichkeit sei nicht klar definiert. Auch der mächtige Peace-Parteichef Kaczynski hatte schon vor Wochen in einem Interview ein Veto gefordert. Man werde sich nicht mit Geld erpressen lassen. Dennoch war bis zuletzt unklar, ob die Regierung Morawiecki tatsächlich das Billionen-Euro-schwere Paket aus EU-Mitteln und Corona-Hilfen blockieren oder im Windschatten des ungarischen Premiers Orban bleiben würde, der sein Veto im Vorfeld deutlicher angekündigt hatte als der polnische Premier. Wolimierz Czarzasty von der polnischen Linkspartei meinte, die polnische Haltung sei letztlich Produkt innerer Spannungen der Regierungsfraktion. Jeder Euro, jeder Złoty, den Polen infolge eurer Verhaltensweise und eurer Streitereien um Einfluss verlieren wird, wird Morawieckis, Ziobros, Kaczynskis und Dudas schuld sein. Ihr werdet es nicht schaffen, das den Homosexuellen, den Lesben oder Richtern zuzuschieben. Es wird immer eure Schuld sein. Tatsächlich hatten nicht nur Regierungspolitiker, sondern auch das öffentliche Fernsehen ihre Tonart gegen die EU verschärft. In den Fernsehnachrichten wurde etwa die Darstellung verbreitet, Brüssel wolle an die Auszahlung von EU-Mitteln die Bedingung knüpfen, homosexuellen Paaren die Adoption von Kindern zu erlauben. Im sehr konservativen Polen wäre das für viele Menschen ein rotes Tuch. Grundsätzlich gehören die Polen laut Umfragen aber in großer Mehrheit nach wie vor zu den EU-freundlichsten Völkern der Union. Die Mitgliedschaft als solche wird auch bis weit ins PiS-Stammwählerklientel hinein bejaht. Oppositionspolitiker warnen nun umso lauter, das Veto drohe Polen aus der EU zu katapultieren. Der liberale Oppositionsführer Boris Budka meinte, unsere EU-Mitgliedschaft ist nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern vor allem des elementaren Gefühls der Sicherheit. Es gibt heute keine Alternative für Polen. Wenn jemand die EU verlassen will, öffnet er seine Arme weit für Putin. Was hier geschieht, verstößt gegen die polnische Staatsräson.
To jest działanie wbrew polskiej racji stanu.
Allerdings hatte die polnische Opposition schon angesichts der sogenannten Justizreformen prophezeit, diese würden Polen de facto aus der EU herausführen. Wegen dieser im Land wie international scharf kritisierten Reformen sind gegen Polen eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden und auch ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge, das bis zu einem Verlust der Stimmrechte in der Union führen kann. Inzwischen gibt es auch eine Reihe von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs gegen die polnischen Justizreformen. Obwohl das Gericht in einer einstweiligen Anordnung einer neuartigen Disziplinarkammer bis auf Weiteres untersagte, gegen Richter vorzugehen, hat die Kammer ihre Arbeit fortgesetzt und erst letzten Monat einer regierungskritischen Richterin wegen Korruptionsvorwürfen die richterliche Immunität entzogen.
Was ist ein Rechtsstaat? Diese Frage teilt nicht nur Polen, sondern vielleicht auch die gesamte Europäische Union. Und damit sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war Jürgen Kuhn, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.